Menschen, aber ich erinnere mich, als ich das letzte Mal zu euch sprach, da habe ich aus der Küche gesprochen, von dem theologischen Seminar. Das war so eine Online-Predigt, aber jetzt hier auch vor Ort und auch jetzt über das Internet, das sind doch auch Möglichkeiten, die man hat, für die man auch dankbar sein darf. Ich freue mich und bin tief berührt von dem, was wir auch bisher schon gehört haben, diesem Gottesdienst, die Hinführung von Ronaldo, dann die Anbetung, die Eindrücke, die Gott gegeben hat und vor allem auch das letzte Lied. Das ist so eine Steilvorlage auch für das, was mir so auf dem Herzen liegt für heute. Und ich wünsche, dass wir das tatsächlich erfahren. Ich habe mir nochmal so aufgeschrieben, Gott im Alltag zu erleben. Um das geht es ja eigentlich, Gott im Alltag zu spüren. Der Glaube, der relevant ist für das Leben, der mir etwas zu geben hat. Ich habe den Wochenspruch gelesen für diese Woche. Der kommt aus Psalm 31, Vers 3. Du stellst meine Füße auf einen festen Felsen. Viele dieser Lieder, die wir auch gesungen haben oder Aussagen, die sind auch Texte aus den Psalmen, Gebete, die auch David gesprochen hatte, die Sehnsucht nach Gott. Die Bitte um Erhörung, das Rufen nach Gott. Und als ich diesen ganzen Psalm so gelesen habe, Psalm 31, einmal gelesen habe, zweimal gelesen habe, dreimal gelesen habe, da ist etwas so entstanden in mir, in meinem Herzen. Und dann auch letztendlich für heute Morgen, für diese Predigt, hat sich so etwas aufs Herz gelegt. Und ich möchte jetzt nicht über den ganzen Psalm sprechen, ich möchte einen Vers herausnehmen, aber gleichzeitig euch bitten, wenn ihr diese Woche möchtet, mal diesen Psalm mitzunehmen in euren Alltag hinein, mitzunehmen, euer Glaubensleben mit hineinzunehmen. Und vielleicht auch immer wieder darüber nachzudenken, sodass etwas vielleicht auch erwachsen kann, selber im Herzen. Ich ging früher sehr gerne auf Bergtouren, immer wenn wir die Möglichkeit hatten, dann nutzte ich diese Gelegenheit. Und so schwer der Aufstieg war, und er war manchmal wirklich schwer, so wurde man doch immer wieder, wenn man unterwegs war, dadurch motiviert, dass man irgendwann einmal ganz oben steht, auf dem Gipfel, am Gipfelkreuz, und man das Ziel erreicht hat. Und man konnte seinen Blick über die Berggipfel schweifen lassen, und es tat einfach gut zu sehen, das habe ich geschafft, der Aufstieg hat sich gelohnt, die Mühe hat sich gelohnt. Und dieser Blick, dieses Gefühl, diese Erhabenheit, ich weiß nicht, wer von euch auch das kennt, das ist einfach etwas Unbeschreibliches. Ein weiter Raum, der sich aufmacht. Und in einem seiner Psalmen, Psalm 31, greift David diesen Gedanken auf und schreibt, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und das, diesen Gedanken, den möchte ich heute Morgen vertiefen, und gleichzeitig habe mir vorher gedacht, letztendlich auch das weiterführen, was Gott schon hineingelegt hat, auch in unsere Mitte. Psalmen sind Loblieder. Psalmen sind Hymnen. Psalmen beschreiben das Leben in all seinen Facetten. Wichtige Äußerungen des Glaubens, das bedeutet auch Klagen, tauchen da auf. Bitten, loben, danken, Anbetung, alles ist in diesen Psalmen enthalten. Wenn man mal diese 150 Psalmen macht, durchliest und anschaut, gibt es sie ganz verschiedene Kategorien, und wie gesagt, alle Facetten des Lebens werden hier mit erwähnt. Und für die Bibel ist ja das Leben wie eine Reise, die man unternimmt, und ich denke vor allem auch in den Psalmen spiegelt sich das wider. Durch das Leben zu gehen mit all dem, was man erfährt, mit all dem, was man erlebt, mit all dem, was einem wichtig wird, und gerade in all diesen Facetten zu spüren, da ist etwas, was mich hält, das, was wir auch heute Morgen schon gehört und auch gesungen. Da wird Glaube auch gelebt. Da wird Glaube auch greifbar im Leben. Fast die Hälfte aller Psalmen, sie werden David zugeordnet. Ich möchte einfach mal sagen, David, die meisten kennen ihn. Auch die, die jetzt nicht sonntags in die Kirche gehen. David ist ein Begriff. Und er war wahrscheinlich der bedeutendste König, auch im damaligen Israel. Viele kennen seine Geschichte. zumindest eine Geschichte, das ist die Geschichte David und Goliath. Die ist auch im säkularen Bereich sehr, sehr bekannt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals noch als kleiner Junge in die Sonntagsschule kam, ging, da hatten wir immer auch natürlich so verschiedene Spiele gemacht und unter anderem eben auch David und Goliath. Und jeder wollte David sein. Keiner wollte Goliath sein, klar, logisch, ja. Also jeder wollte auf der Siegerseite sein. Jeder wollte zu denen gehören, und die Helden sind. Wir möchten Helden sein. Es ist ein Stück weit so in uns drin, dass wir sagen, ja, wir möchten zu denen gehören, die auf der Siegerseite stehen. Also ein sehr bedeutender König. David und Goliath, der scheinbar Unterlegene, besiegt einen übermächtigen Gegner. Und diese Geschichten lieben wir. Der Held, der mit einer Steinschleuder diesen großartigen oder großen Krieger besiegt. Der Unterlegene, der Kleine, der es schafft, aufzustehen. David gegen Goliath, so möchte man sein. David vom Volk geliebt, vom Volk bejubelt. David ein machtvoller und ein erfolgreicher König. Aber es gibt nicht nur den David der Samuel-Bücher und von dem wir lesen in den Büchern der Könige, sondern es gibt auch einen anderen David. Es gibt nicht nur den David mit der Krone, den Held David, sondern es gibt auch den David mit der Harfe. Und es ist interessant, schon die ersten Psalmen setzen da einen Akzent. Die ersten Psalmen sind auch Psalmen, die David geschrieben hat. Psalm 3, überschrieben mit das Morgenlied in böser Zeit. Psalm 4, der du mich tröstest in der Angst. Psalm 6, ein Bußgebet. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Es ist interessant, wenn man das wahrnimmt. Also eingeführt in die Psalmen wird nicht der König David, wird nicht der starke David, wird nicht der Held David, sondern wird der schwache König David, wird der Mensch David. Diese Seite, die wird uns hier deutlich. Gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite das tiefe Vertrauen, von dem wir auch heute Morgen schon gesungen haben von David. Ja, dieses tiefe Vertrauen in Gott hinein. Genauso andere Psalme, ich kann es jetzt nicht alle erwähnen. Psalm 23, ein sehr bekannter Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aus der Tiefe des Herzens geschrieben, aus einer tiefen Überzeugung herausgeschrieben, aus einem tiefen Erleben herausgeschrieben. Ja, genau da, wo ich Angst hatte, da, wo ich schuldig geworden bin, da, wo ich mein Leben als schwer empfunden habe, da wurde Gott für mich zu einem Hirten, der mich führt und der mir Kraft gibt, der mir Ruhe gibt, der mich ernährt, der mich hin zum frischen Wasser und zur grünen Weide führt, der mich tröstet angesichts meiner Feinde. Da erlebe ich Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit. Es ist eine Spannung, die sich hier auftut in diesem Psalmen. Der David der Psalmen ist deswegen ebenso wichtig wie der König David. Als König, als Herrscher und als Psalmist, als Mensch, möchte ich einmal sagen. Und David in seinem Psalmen, er öffnet sein Herz. Und da nehmen wir einen Einblick hinein in sein Herz. Wenn man fragen würde, ja, David, wie geht's dir denn so wirklich? Ja, dann würde ich sagen, in den Psalmen erkennt man dies und sieht man dies. Und dadurch eröffnet sich auch eine völlig neue Perspektive des Glaubens. In den Psalmen spiegelt sich das wirkliche Leben wider. Und das ist schon ein Teil auch meiner Predigt. Ich möchte ermutigen, Psalmen zu lesen, auch beten zu lesen und zu sehen, wie Gott da redet. Es gibt keine Situation im Leben, die hier nicht aufgegriffen wird. In den Königserzählungen handelt David kraftvoll, aber er betet nicht. Wir lesen kaum Gebete in diesen Königsberichten. In den Psalmen öffnet er sein Herz zu Gott und er betet ständig zu Gott. Deswegen gehört beides so zusammen. Und hier zeigt sich, wie er mit Schwachheiten kämpft, wie er mit Sünde und Schuld konfrontiert wird, wie er Angst erlebt und auch Depressionen durchleidet, wie er laut zu Gott schreit oder auch leise anbetet, wie auch immer, wie er Gott vertraut und sich zu ihm bekennt. Hier wird David zu einem Gebetsvorbild für uns alle. Und ich glaube, viele von uns haben schon ganz, ganz viel Trost und Zuspruch erfahren beim Lesen dieser Psalmen. Und wir sehen auch hier, dass die Macht Davids und diese Glanzzeit, die er hatte, nicht allein auf Militär, also auf Kraft beruht und auf seine Klugheit, die er ganz sicherlich hatte, auf seine politische Klugheit, sondern eben auf sein Vertrauen in Gott hinein, beides zusammen. Der ehrliche David, der Gott vertraut und sagt, Gott, geh mit mir. Das hatte auch zum Ergebnis, dass er nach außen hin das tun konnte, wozu er letztendlich auch berufen war. Die Psalmen öffnen einen Blick in das Herz eines Königs, der alle Tiefen und Höhen des Lebens durchkämpft und trotzdem unerschütterlich an seinem Gott festhält. Amen. Der beides hat, ja, der sagt, das klammer ich nicht aus. Ein Glaube, der Leid und Probleme ausklammert, ist kein Glaube, der tragfähig ist. Das wird nicht funktionieren, sondern ein Glaube, der aus dem Herzen herausgeboren wird. Ein Glaube, der aus der Überzeugung gelebt wird, dass Gott für mich relevant ist, aus dieser lebendigen Beziehung. Es gibt so dieser Glauben, dieser externe Glaube, der von außen kommt, der durch Regeln gelebt wird, der durch Erfüllen von Gesetzen gelebt wird, der durch Formalien gelebt wird, wie man zu leben hat. Man kann da auch hineinwachsen in solch eine Art des Glaubens. Aber dieser Glaube, er ist nicht tragfähig, sondern er ist eher von Angst geprägt, von der Angst, ich muss alles richtig machen, damit ich Gott gefalle. Und wenn ich alles richtig mache und ich Gott gefalle, dann wird er mich segnen. Das ist verdreht. Aber diesen Glauben, dieser Glaube, ja, der kommt manchmal so ganz durch die Hintertür in unser Leben hinein. Weiß nicht, ob wir dieses Denken haben. Wenn ich das tue, dann wird Gott. Und vor allem, wenn es uns schlecht geht, dann kommt dieses sehr oft her, habe ich, kann ja sein, dass wir unser Leben neu ordnen müssen und korrigieren müssen. Aber es ist wirklich nicht so, dass Gott uns belohnt, indem wir richtig handeln und indem wir Leistung bringen, sondern es ist andersherum. Gott liebt uns, bevor wir auch etwas für ihn tun können. Das ist genau das, was David erlebt. Gott liebt David nicht, weil er so ein guter König war. Gott liebt David nicht, weil er so viele Erfolge hatte. Nein. Und es ist wichtig, dass wir nicht in dieses Denken hineinkommen, dass Gott mich liebt und ich Erfolg habe, weil ich so gut bin und weil ich so viele Dinge mache. Das hat nichts mit Gnade zu tun. Und so möchte ich hineinführen, jetzt noch ein paar Gedanken noch zu Psalm 31. Und ich möchte ein paar Verse daraus lesen, ein paar Abschnitte. Ich habe das auch, ihr könnt es mitlesen auf Folie. Da heißt es, Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels, der Wochenspruch für diese Woche, und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellen, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. In Vers 15 und 16, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Und ich möchte den Vers 9 hier noch einmal lesen als Grundlage für diese Gedanken, die ich euch jetzt heute Morgen weitergeben möchte. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Was für ein Bild, was für eine Aussage in all dem, was David auch sonst beschreibt. Räume, weite Räume. Ich weiß nicht, was euch einfällt, wenn ihr an Räume denkt, welches Bild da auftaucht, vor allem auch an vielleicht weite Räume. Und zunächst natürlich an verschiedene Räume im Haus, wo wir wohnen. Da gibt es völlig verschiedene Räume, vielleicht das große Wohnzimmer, in dem man drin ist, vielleicht auch ein bisschen beengt, ich weiß es nicht. Es gibt dunkle Räume, es gibt lichtdurchflutete große Räume. Der ein und andere denkt vielleicht auch an ein großes Kaufhaus, gell, in das man wieder hineingehen kann, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Diese weiten Räume und man da das verschiedene Möbel auch anschauen kann. Ein anderer denkt vielleicht an die Natur, so wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Vielleicht am Strand zu stehen und hinauszuschauen auf die Weite des Meeres, das in sich aufzunehmen oder eben nach einem anstrengenden Bergaufstieg dann auf dem Gipfel zu stehen und seinen Blick über diese wunderbare Bergwelt schweifen lassen zu können. Aber es gibt nicht nur diese weiten Räume, es gibt nicht nur diesen endlosen Horizont, sondern es gibt auch Enge, es gibt Begrenzung, es gibt Hindernisse, es gibt Schluchten und es gibt Täler. Und das ist der erste Punkt auch oder ein Punkt, auf den ich eingehen möchte, der enge Raum. David betet zu seinem Gott und er sagt, Herr, ich vertraue dir. Neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Es ist der Wunsch nach Geborgenheit und der Wunsch nach Sicherheit. Das sind ja Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Woher kommt mir Hilfe, lesen wir zum Beispiel auch in Psalm 121. Und es ist wichtig, dass wir diese Frage auch beantworten können. Woher kommt mir Hilfe? Wo kann ich mich denn hinwenden, wenn es mir nicht so gut geht? Und es ist auch so, dass wir uns vielleicht auch reflexhaft in einer Notsituation an die Menschen wenden oder denjenigen wenden, gegenüber dem wir das meiste Vertrauen haben oder entgegenbringen. Und das ist ja schon auch bei kleinen Kindern so. Also wer Kinder hat, der erlebt es immer wieder. Der Papa, ich rede jetzt von meiner Rolle als Vater, hat manchmal gar keine Chance. Ja, also wenn der kleine Michael, wir hatten drei Kinder und egal bei welchem das war, ob jetzt es die beiden Söhne waren oder die Tochter, wenn sie hingefallen sind, wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendwas wehgetan hat, wo sind sie hingerannt? Zur Mama, nicht zum Papa. Keine Chance. Die Mama hat auch nichts anderes gemacht als der Papa. Aber sie rennen zur Mama. Und ich habe jetzt mit meiner Enkelin, die ist letzte Woche 3 geworden, wenn sie mal da sind, man kann alles tun, man kann alles machen. Opa ist super, Opa ist der Held, Opa nimmt sie mit zum Bäcker, Opa kauft ihr gute Dinge, die ihr schmecken. Opa macht alles, ja, er nimmt sie auf den Schoß und fährt mit dem Auto im Hof herum und sie drückt die Hupe und so. Alles fantastisch, alles super, aber wenn sie hinfällt, wenn etwas geschieht, wenn etwas passiert, wenn Schmerzen sind, wo rennt sie hin? Zur Mama. Da gibt es keinen Opa, der hält. Er hat keine Chance. Sie geht hin zur Mama. Die Kinder wissen, wo sie hingehen müssen. Und was tut die Mutter? Sie umarmt die Kinder und nimmt sie auf den Schoß. Und auch wenn der Schmerz Mama noch da ist, aber dieses Gefühl, ich bin geborgen, ist etwas, was beruhigt, etwas, was gut tut, etwas, was zur Ruhe führt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist gut so. Und David sagt, Herr, ich vertraue dir. Ich kann zu dir gehen. Ich kann mich an dich wenden. Und da gehört auch der Blick zurück in die Vergangenheit mit hinein. Vertrauen entsteht durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das ist nicht ein Schalter, den man einfach umlegt. Vertrauen entsteht durch Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ich möchte auch immer wieder ermutigen, zurückzuschauen, was hat Gott an mir schon getan? Was habe ich denn mit ihm schon erlebt? Und Vertrauen ist das Wort, das sich durch diesen ganzen Psalm hindurch zieht, durch diese ganz verschiedenen Verse mit hindurch zieht. Und es ist gut, sich immer wieder sich auch zurückzuerinnern, was habe ich Gutes erlebt? Welchen Segen habe ich schon empfangen? Dankbar zu werden. Jemand sagt einmal, Dankbarkeit ist Erinnerung des Herzens. Das entsteht nicht einfach so, sondern das hängt damit zusammen, dass ich mich daran erinnere. Übrigens tut das auch in der Ehe immer wieder gut, sich an das Gute zu erinnern, wenn die Zeiten vielleicht mal rau werden sollten. Was habe ich mit Gott erlebt? Hier in der Gemeinde, durch andere Menschen, durch eine Predigt, durch einen Zuspruch, durch einen Hauskreis. Ich könnte jetzt viele Bereiche nennen, ich könnte viele Menschen nennen, die hier in der Gemeinde unterwegs sind. Vielleicht denkst du, nicht durch mich, aber vielleicht auch gerade auch durch dich, durch ein Gespräch, durch einen Zuspruch, durch einen Segen, den man ausgesprochen hat. Wie viel haben wir nicht schon erleben dürfen, auch dadurch, dass wir hier und gemeinsam unterwegs sind? Durch ein inneres Reden des Heiligen Geistes, durch eine Predigt, die gesprochen wurde, durch eine Bibelstelle, die man gelesen hat, vielleicht so eine Psalmbibelstelle in einer Zeit der Stille, wo Gott zu dir geredet hat und du gespürt hast, da kommt etwas in mein Leben hinein, das ist mehr als das, was ich von mir aus erfahren und denken kann. Und diese Erfahrung auch der Vergangenheit nimmt David mit hinein in sein Leben. Und so lesen wir, das ist die zweite Stelle, Vers 10 bis Vers 14. Und da taucht etwas auf von dieser Enge, von diesen Herausforderungen, die David hatte. Wir lesen Vers 10 bis 14. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib, denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. Die mich sehen auf der Gasse fliehen vor mir. Bin vergessen im Herzen wie ein Toter und bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man diese Worte hört und wenn man diese Worte liest. Mitten in diesem Vertrauen, und das wechselt an diesem Psalm eben auch sehr stark, mitten da drin kommen plötzlich diese Verse. Welche Emotionen nehmen wir denn da wahr? Dem geht es ganz schön dreckig. Ja, so geht es mir auch. Das kann ich verstehen. Kann man da überhaupt noch helfen? Hat er eine Chance? Wie kommt er wieder da heraus? Ich habe in der letzten Woche eine E-Mail bekommen von einer jungen Frau, die ich vor circa 3 Jahren relativ intensiv auch seelsorgerlich begleitet habe. Sie ist dann weiter weggezogen und wir verloren uns ein Stück weit aus den Augen, war ja alles soweit okay. Und da habe ich letzte Woche eine E-Mail bekommen. Und einige Zeit schrieb sie, lief alles gut, aber dann hat sich alles zusammengeballt. Und als ich dieses E-Mail gelesen habe, einmal, zweimal, dreimal gelesen habe, da wurde ich wie selten zuvor berührt von einem Schmerz und von Traurigkeit, dem, was ich gelesen habe, über diese Erfahrungen und über die Erlebnisse, die sie mir geschildert hat. Und dann steht man auch da und weiß nicht so richtig, was soll ich denn da sagen, was soll ich denn da machen. Und es muss auch gar nicht sein. Unter anderem, ich habe ja eben nur mal kurz zurückgeschrieben und habe gesagt, ich war gerade in der Vorbereitung dieser Predigt und habe zu ihr gesagt, du, ich bereite mich gerade vor und beschäftige mich mit Psalm 31. Und auch in diesem Psalm kommt diese Gebrochenheit und diese Zerbrochenheit zutage, dieses Resignieren, diese Aussichtslosigkeit, ja, vielleicht auch etwas, wo man sich wiederfinden kann, wo auch angesprochen wird. Mir ist Angst, schreibt David, mir ist Angst. Wenn Angst zu stark wird und verbunden mit Hilflosigkeit, ist es eine sehr starke und eine sehr zerstörerische Emotion. Übrigens hängt dieses Wort Angst von der Herkunft her mit dem Wort Enge zusammen. Das ist interessant. Angst und Enge gehören zusammen. David hat Angst. Wie zeigt sich diese Angst? Wir lesen dies auch in diesem Abschnitt. Seine Seele ist schwach geworden. Psychische Erschöpfung. Keine innere Kraft mehr, keine innere Stärke mehr, kein Antrieb mehr. Er hat keine Kraft mehr, keine Motivation. Seine Gedanken drehen sich im Kreis, seine Gebeine sind verschmachtet, auch körperliche Auswirkungen der Angst. Ich komme nicht in die Gänge. Ich kann nichts mehr tun. Sein Auge ist trübe geworden. Angst verzerrt die Realität, das wissen wir. Als Jesus den Jüngern begegnet ist über das Wasser, da haben sie gemeint, er ist ein Gespenst. Die Jünger hatten Angst. Und Angst verzerrt die Realität so stark, dass sie anstelle Jesus ein Gespenst wahrgenommen haben. Und Geschwister, es ist tatsächlich so, wenn wir Angst haben, dann sehen wir die Wirklichkeit nicht mehr so, wie sie wirklich ist, sondern wir sehen sie verzerrt. Mein Auge ist trübe geworden. Und das sind Menschen um ihn herum, die ihn verlachen, die ihn verspotten. Also nicht nur diese seelische Anfechtung, die er hatte, sondern eben auch im sozialen Bereich ein völliges Desaster, eine völlige Katastrophe, die er hier beschreibt. Sie verlachen mich, sie verspotten mich. Und das spricht aber auch von Schuld, eben auch von dieser sozialen Isolierung. Ich bin meinen Nachbarn eine Last geworden. Sie fliehen sogar vor mir. Ich bin vergessen, ich bin ganz allein, es ist niemand da. Ob das jetzt so war oder nicht so war, es war aber sein Empfinden. Das ist auch typisch für eine reaktive Depression, wie sie Elia auch hatte. Ja? Er hat viel getan und dann lag er da und wollte sterben und sagte, ich bin völlig allein gelassen, es ist niemand mehr da. Typisch, ja, so diese enge Sicht zu haben. Ich bin ein gebrochenes Gefäß und spüren wir diese Enge. Und da hat dieser Psalm auch, das ist interessant, eben auch eine Verbindung zu Jesus. Und da könnte man jetzt viele Verse dieses Psalmes nehmen und auf Jesus hin beleuchten, bis hin eben auch zu seiner Wiederkunft, von der du auch am Anfang gesprochen hast, dieses Hinschauen auf Jesus. Und das ist jetzt die Fokussierung eben auf Jesus. Dieser Psalm hat eine große Verbindung zu Jesus. Und viele haben das vielleicht schon gemerkt, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da kam Finsternis über dieses Land. So lesen wir es im Lukas-Evangelium. Und Jesus starb mit den Worten aus diesem Psalm, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Vater, in deine Hände lege ich mich deinen Geist. Jesus hat das Letzte, was Jesus gesprochen hat als Jesus, bevor er auferstanden ist, das Letzte, was er gesprochen hatte, war ein Zitat aus eben diesem Psalm 31. Vater, und dann nimmt er dieses Wort Vater noch mit hinzu, das David hier nicht hat. Er sagte, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es geht eben weiter. Arno Pötsch, Pfarrer und Seelsorger, Liederdichter, hat ein Lied geschrieben mit folgender Zeile. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Und wenn man seine Lebenssituation sieht, wo er gearbeitet hat als Militärpfarrer, dann weiß man, wie tief und was für eine Bedeutung diese Worte auch haben. Auch Rainer Maria Rilke hat ein Herbstgedicht geschrieben. In seinem Herbstgedicht, da drückt er das Ähnliche aus und sagt, wir alle fallen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Wir alle fallen, aber es ist einer, der dieses Fallen aufhält. Und Geschwister, der Psalm bleibt eben nicht bei diesen Versen stehen. Und das ist das Wichtige. Sie gehören aber auch mit dazu. Aber er bleibt nicht bei diesen Versen stehen. Gleichwohl eben diese Erfahrung nicht ausgeklammert wird, führt er weiter, als ob er einen an der Hand nimmt und sagt, wir machen den nächsten Schritt. Wir gehen in einen anderen Raum. Wir gehen aus der Enge hinein in die Weite. Und da bin ich bei diesem Vers. Du stellst meine Füße, bevor er diese Zeilen schreibt, sagte er, du stellst meine Füße auf einen weiten Raum. Er stellt seine Füße auf einen weiten Raum. Und auch in Hiob lesen wir Ähnliches. So reißt er dich aus dem Rachen der Angst, der Enge, in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Es ist wie eine Tür, die sich öffnet. Wie ein Lichtstrahl, der die Dunkelheit durchschneidet. Es geht weiter. Und das ist eine enorm wichtige Erfahrung, weil sie auch zutiefst wahr ist. Es geht weiter. Es bleibt nicht bei dieser Enge, sondern es geht aus dieser Enge heraus, aus diesem engen Raum heraus in einen Raum der Weite. Amen. Es geht weiter. Und hier möchte ich nochmal auf Jesus kommen, den ich schon zitiert habe, der diesen Gott den David nur aus einer gewissen Distanz heraus kennt im Alten Testament, der diesen Gott, seinen Vater, uns ganz, ganz nahe bringt, uns viel näher bringt. Und hier kam ich auf Lukas Kapitel 4. Da geht Jesus in eine Synagoge und ihm wurde eine Schriftrolle gegeben, dass er daraus vorlesen konnte. Und dann nahm er diese Schriftrolle und da setzte sich hin und alle schauten ihn an. Es wurde ganz still im Raum. Und Jesus nimmt diese Schriftstelle und zitiert aus dem Propheten Jesaja. Und ich lese jetzt aus der Schlachterübersetzung. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und dann rollte er diese Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener und setzte sich dann hin, als er dieses vorgelesen hatte, und alle Augen blieben auf ihn gerichtet. Und dann fing er an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist diese Schrift erfüllt von euren Ohren. Das ist Jesus. Und jetzt könnten wir ganz, ganz viele Erlebnisse und Berichte aufzeigen, wo es genau darum ging. Ich weiß noch, in dieser Online-Predigt, die ich gehalten habe, da sprach ich über diese gekrümmte Frau, die Jesus in die Mitte gerufen hat und sie aufgerichtet hat. Es gibt viele Beispiele, Zachäus, die Samariterin, die Ehebrecherin, Menschen mitten im Alltag, wo er eingeladen hat, zu ihm zu kommen, kommt her zu mir, die ihr vom Alltag beladen, belastet seid, die ihr Mühsal habt. Ich möchte euch erquicken. Es ist der weite Raum, von dem David in seinem Psalm schreibt, Jesus verkündet das Evangelium, die gute Nachricht, aber auch er hilft Menschen, mit ihrem Leben klarzukommen, mit ihren Situationen klarzukommen und Kraft daraus zu schöpfen. Er möchte Zerbrochenes wieder zusammenbringen und Zerschlagenes wieder aufrichten und heilen. Das ist der weite Raum, in den Jesus auch hineinführen möchte. Dieses Heute. Es kam mir noch mal so heute Morgen. Dieses Heute, wenn Jesus sagt, heute ist dies vor euren Ohren erfüllt, möchte ich jetzt sagen, dieses Heute gilt auch heute. Das gilt auch jetzt. Das gilt auch heute Morgen. Ob wir hier sind oder ob wir zuschauen. Wenn Jesus sagt, heute ist das Realität geworden, dann heißt es auch heute Morgen zu dir und zu mir ganz persönlich, egal wo wir stehen und was wir erleben, wie wir unsere Wirklichkeit wahrnehmen, wie es uns gerade geht, wie viel Hoffnung wir haben. Vielleicht sind wir ganz froh und freuen uns in allem. Vielleicht empfinden wir aber auch anderes. Und ich möchte dir heute Morgen zusagen, heute Morgen, das ist es, heute wird dieses erfüllt vor euren Augen, auch für dich heute Morgen gilt. Und ich wünsche, dass du dies mitnehmen kannst in deinem Herzen, auch diese Woche und vielleicht diesen Psalm 31 in dieser Woche zu beten und zu lesen und ihn wirken zu lassen in deinem Herzen. Ich sprach einmal im Rahmen eines Jugendevents mit einer jungen Frau. Ich war da auch für die seelsorgerliche Arbeit zuständig und ich kann mich noch erinnern, wie sie ihr Leben schilderte. Und es war ähnlich. Ich habe keine Hoffnung. Es war ganz, ganz schwierig, das auch kurz zu machen. Und wir unterhielten uns und wir sprachen dann auch über den Glauben. Und ich fragte sie am Schluss, wie sieht es so aus jetzt mit dir, was Hoffnung betrifft. Und dann sagte sie zu mir, ich kann dem heute noch nachspüren, weil es mich so tief berührt. Dann sagte sie, die Tür in die Zukunft ist ein klein bisschen aufgegangen. Ist ein bisschen aufgegangen. Da kam Hoffnung hinein in das Leben. Und da hat sich etwas verändert. Und wenn der Raum weiter wird, dann kann man aufstehen, stimmt's? Ja? Dann kann man aufstehen, kann man sich entfalten. Weit zu springen bedeutet eben auch, Höhe zu bekommen. Ich kann nicht nur nach vorne springen, versteht ihr? Ja, wenn man einen Ball weit werfen will, dann braucht er Höhe. Der weite Raum, ja, dieser weite Raum bedeutet eben, ja, dass ich Chancen habe, weit zu kommen, abzuspringen, Neues einzunehmen, mich zu entfalten, Dinge in Angriff zu nehmen, die ich vielleicht vorher, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Es wird heller. Der Blickwinkel wird anders. Die Wahrnehmung wird anders. Wenn Glaube und Vertrauen erfahren wird, wenn ich mit anderen Menschen und Christen rede, wenn ich solch einen Psalm lese, dann verändert sich etwas, dann wird der Raum weiter. Gott hat viele Möglichkeiten, dies zu wirken. Ich muss nicht den großen Glauben haben. Und ich komme nochmal zurück am Anfang. Ich muss nicht der Held David sein. Ich muss nicht Großes leisten. Nein, ehrlich sein. Auch das haben wir heute Morgen gesungen. Ehrlichkeit auch vor Gott. Ich muss keine heile Welt spielen. Das kostet nur enorm viel Kraft und Energie. Das muss ich nicht. Ich kann auch Zweifel haben. Und das, was David, auch das, was David hier nennt und von dem die Bibel übrigens voll ist. Und was er macht, ist einfach genial. Er schüttet sein Herz aus und sagt, hier hast du alles, so bin ich. Da ist nicht nur das Schöne an mir, sondern eben auch viel Dunkles. Und er spricht offen von seiner Schuld, er spricht offen von seinen Versagen. Und wer die Geschichte Davids kennt, der weiß auch, da gibt es Top-Höhen, aber es gibt auch absolute Abgründe in seinem Leben. Da wird nichts verschwiegen. Also ich wollte aus meinem Leben nicht alles, dass es so beschrieben wird in der Bibel, wie von David. Ja, wir müssen mal hinschauen, wie ehrlich das Ganze ist. Ja, wer von euch würde seine tiefsten Abgründe hier so formuliert haben in aller Öffentlichkeit? Aber wenn wir das lesen, tut uns gut, oder? Wir sagen, ja, David. Wenn wir nur den Helden hätten, nur die Helden hätten, wenn wir nur den Helden Petrus hätten, wenn wir nur die Jünger als Helden hätten, versteht ihr, das wäre sehr einseitig. Aber ja, er schüttet sein Herz aus und er sagt, hier hast du alles. Es ist gut, sich bei dir zu bergen. Es ist gut, zu dir zu kommen. Es ist gut, deine Vergebung in Anspruch zu nehmen, deine Barmherzigkeit und deine Gnade zu erleben. Du bist jemand, der meint, du bist für mich ein fester Fels, auf dem ich stehen kann, ein Fundament für mein Leben. Wie das Kind, das zur Mutter rennt. Und der Schmerz mag noch da sein, aber es fühlt sich Geborgenheit. Es fühlt sich geborgen durch diese Beziehung. Ich möchte dich einladen, wann auch immer und wo auch immer, ein offenes und ehrliches Gespräch zu beten, zu Gott hin zu beten. Vielleicht mit jemandem. Ich möchte dich einladen, Jesus in dein Leben hineinzulassen. Er ist der Friedefürst. Er ist der, der Leben verändern kann. Ich möchte dich ermutigen, ehrlich zu werden, auch gegenüber dem, was nicht funktioniert, Schwachheit zuzugeben. Ich möchte dich ermutigen, dich in diesem Sinne wie ein Kind von seiner Mutter umarmen zu lassen von der Güte und von der Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte dich ermutigen, dich aufzumachen, aufzustehen, weiterzugehen. Ich möchte dich ermutigen, durch diese Tür zu gehen, hinein in diesen weiten Raum. Und ich möchte dich ermutigen, dich in die Hand Gottes fallen zu lassen. Ich möchte abschließend noch einmal diesen Psalm lesen, diese ersten Verse lesen und ja, vielleicht darf es auch ein Gebet werden für dich, dass du mitlesen kannst, mitbeten kannst und mit hineinnehmen kannst in deinen Alltag. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiden und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Amen.
Amen. Danke Gott für dein Wort und danke Dietmar für die Predigt. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Und wenn du im nächsten Gottesdienst mit dabei sein möchtest, und darüber würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen, dann darfst du dich über die Website